Liebe Gemeinde, liebe Gäste, seid alle ganz herzlich willkommen und gegrüßt heute zu diesem Gottesdienst, dem ersten Gottesdienst in der Passionszeit. Und jetzt gehen die Gottesdienste los, die immer so einen komischen Namen haben. Und der erste Gottesdienst ist der Sonntag in Vukavit. Wir werden ihn nachher in einer Psalmlesung hören. Wenn Sie wollen, können Sie jetzt schon mal die Seite 736 aufschlagen. Das ist der Psalm, den wir nachher gemeinsam lesen wollen. Es wird heute in diesem Gottesdienst vornehmlich darum gehen, was uns von Gott trennt. Nämlich unsere Schuld hervorgerufen, weil wir Gott weniger vertraut haben als ich sage es jetzt mal ganz drastisch, dem Teufel. Und dadurch kam es zu einem unheimlichen Bruch zwischen uns und unserem himmlischen Vater. Es wird uns heute immer wieder auch begleiten und wir werden es hören in den Lesungen und auch im Predigttext. Und weil wir aber eigentlich bei Gott, für Gott ein hoffnungsloser Fall wären, hat er uns trotzdem Hoffnung geschenkt durch seinen Sohn, den er hier in diese Welt gesandt hat. Und ich habe uns eine kleine Geschichte mitgebracht, die uns auch Hoffnung schenkt. Und die möchte ich uns einmal vorlesen. Es war einmal eine alte chinesische Frau, die zwei große Schüsseln hatte, die von den Enden einer Stange hingen und die sie über ihren Schultern trug. Eine der Schüsseln hatte einen Sprung, während die andere makellos war und stets eine volle Portion Wasser fasste. Am Ende der langen Wanderung vom Fluss zum Haus der alten Frau war die andere Schüssel jedoch immer nur noch halb voll. 2 Jahre lang geschah dies täglich. Die alte Frau brachte immer nur 1,5 Schüsseln Wasser mit nach Hause. Die makellose Schüssel war natürlich sehr stolz auf ihre Leistung, aber die arme Schüssel mit dem Sprung schämte sich wegen ihres Makels und war betrübt. dass sie nur die Hälfte dessen verrichten konnte, wofür sie eigentlich gemacht worden war. Nach 2 Jahren, die ihr wie ein endloses Versagen vorkam, sprach die Schüssel zu der alten Frau: Ich schäme mich, so wegen meines Sprungs, aus dem den ganzen Weg zu deinem Haus immer Wasser läuft. Die alte Frau lächelte. Ist dir aufgefallen, dass auf deiner Seite des Weges Blumen blühen, aber auf der Seite der anderen Schüssel nicht? Ich habe auf deiner Seite des Pfades Blumensamen gesät, weil ich mir deines Fehlers bewusst war. Nun gießt du sie jeden Tag, wenn wir nach Hause laufen. 2 Jahre lang konnte ich diese wunderschönen Blumen pflücken und den Tisch damit schmücken. Wenn du nicht genauso wärst, wie du bist, würde diese Schönheit nicht existieren und unser Haus beehren. Liebe Gemeinde, auch mit unserem vielleicht Leben, wo ein Sprung drin ist, kann Gott immer noch etwas anfangen. Und diese Hoffnung und auf dieses Vertrauen, dass Gott in uns wirkt, wollen wir auch diesen Gottesdienst feiern. Wir feiern ihn im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Wir wollen gemeinsam dem Psalm 91 beten unter der Nummer 736. Und vielleicht könnt ihr euch schon mal das rote Gesangbuch hernehmen und die 039 aufschlagen. Das wird sozusagen die Antwort auf den Psalm sein, das Ehre sei Gott. Wir lesen den Psalm im Wechsel. Ich beginne mit der Straßenseite und die Friedhofsseite liest dann bitte die eingerückten Verse. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt.
Er spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und mein Wohl, mein Gott, mein Vater.
Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest.
Er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln.
Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht.
Vor dem Feinden, die des Tages siegen, vor der Pest, die im Finster scheint, vor der Seuche, die an der Erde
Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen.
Dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Steinstoß
Über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen.
Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen meine Heiligkeit.
Lasst uns gemeinsam beten. Herr, du bist unser Licht, so wie wir es gerade gehört haben. Wir vertrauen darauf, dass du uns nicht im Dunkeln lässt. Manchmal sehen wir den Weg nicht. Manchmal sorgen wir uns, wie es weitergehen wird. Manchmal fehlt uns die Kraft zum Vorwärtsgehen. Herr, wir rufen dich an und vertrauen auf deine Zusage, uns zu hören. Du bist unsere Kraft, unser Schutz und unser Trost. Sei uns nahe und vergib uns alle Schuld. Das bitten wir dich im Namen von Jesus, deinem Sohn, unserem Herrn und Heiland. Amen.
Die Epistel für diesen Sonntag steht im Brief an die Hebräer im 4. Kapitel. Weil wir einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mit Leiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Worte der Heiligen Schrift.
Seid ihr wundern?
Das Evangelium steht bei Matthäus im 4. Kapitel. Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn? So wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln für dich Befehl geben. Und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan. Denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel, und siehe, da traten Engel herzu und dienten ihm. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lasst uns miteinander unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich lese uns den Predigtext für diesen Sonntag aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 3, die Verse 1 bis 24. Die Schlange war das listigste von allen Tieren, die Gott der Herr erschaffen hatte. Hat Gott wirklich gesagt, fragte sie die Frau, dass ihr keine Früchte von den Bäumen des Gartens essen dürft? Selbstverständlich dürfen wir sie essen, entgegnete die Frau der Schlange. Nur über die Früchte vom Baum in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, esst sie nicht, ja, berührt sie nicht einmal, sonst werdet ihr sterben. Ihr werdet nicht sterben, zischte die Schlange. Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst. Ihr werdet sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können. Die Frau sah, die Früchte waren so frisch, lecker und verlockend, und sie würden sie klug machen. Also nahm sie eine Frucht, biss hinein und gab auch ihrem Mann davon. Der aß auch von der Frucht. In diesem Augenblick wurden den beiden die Augen geöffnet und sie bemerkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschürze. Als es am Abend kühl wurde, hörten sie Gott den Herrn im Garten umhergehen. Da versteckten sie sich zwischen den Bäumen. Gott der Herr rief nach Adam, wo bist du? Dieser antwortete, als ich deine Schritte im Garten hörte, habe ich mich versteckt. Ich hatte Angst, weil ich nackt bin. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Fragte Gott der Herr. Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen? Die Frau, antwortete Adam, die du mir zur Seite gestellt hast, gab mir die Frucht, und deshalb habe ich davon gegessen. Da fragte Gott der Herr die Frau, was hast du da getan? Die Schlange verleitete mich dazu, antwortete sie, deshalb aß ich von der Frucht. Da sprach Gott der Herr zu der Schlange, weil du das getan hast, sollst du unter allen zahmen und wilden Tieren verflucht sein. Dein Leben lang sollst du auf dem Bauch kriechen und Staub fressen. Von nun an setze ich Feindschaft zwischen dir und der Frau und deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in seine Ferse beißen. Dann sprach er zu der Frau, mit großer Mühe und unter Schmerzen wirst du Kinder zur Welt bringen. Du wirst dich nach deinem Mann sehnen, doch er wird über dich herrschen. Und zu Adam sprach er, weil du auf deine Frau gehört und von der verbotenen Frucht gegessen hast, soll der Ackerboden deinetwegen verflucht sein. Dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen, um dich davon zu ernähren. Dornen und Disteln werden auf ihm wachsen, doch du musst dich vom Gewächs des Feldes ernähren. Dein ganzes Leben lang wirst du im Schweiße deines Angesichts arbeiten müssen, um dich zu ernähren, bis zu dem Tag, an dem du zum Erdboden zurückkehrst, von dem du genommen wurdest. Denn du bist aus Staub und wirst wieder zu Staub werden. Da gab Adam seiner Frau den Namen Eva, denn sie sollte die Mutter aller Menschen auf der ganzen Erde werden. Und Gott der Herr machte Adam und seiner Frau Kleidung aus Tierfellen und zog sie ihnen an. Dann sprach Gott der Herr, der Mensch ist geworden wie einer von uns. Er kennt sowohl das Gute als auch das Böse. Nicht, dass er etwa noch die Früchte vom Baum des Lebens pflückt und isst. Dann würde er ja für immer leben. Deshalb schickte Gott der Herr Adam und seine Frau aus dem Garten Eden fort. Er gab Adam den Auftrag, den Erdboden zu bearbeiten, aus dem er gemacht war. Nachdem er sie aus dem Garten vertrieben hatte, stellte Gott der Herr Cherubim auf, die mit einem flammenden, blitzenden Schwert den Weg zum Baum des Lebens bewachen. Lass uns beten. Herr, wir bitten dich, dass du uns die Augen öffnest für deine große Liebe. Wir bitten dich, dass du redest, dass du uns mit deinem Wort berührst. Herr, dass du uns nahe bist. Amen. Liebe Gemeinde, diese Geschichte vom Sündenfall gehört wohl zu den bekanntesten Texten der Bibel. Auch Nichtchristen wissen meistens von der Schlange und von der verbotenen Frucht und natürlich wissen sie auch, dass Adam und Eva nackt waren. So mancher Künstler hat seine erotischen Fantasien zu diesem Thema, zum Sündenfall, in Bildern und Skulpturen Gestalt werden lassen. Und dabei ist aber diese Geschichte alles andere als eine unterhaltsame, erotische Erzählung, die zum Schmunzeln einlädt. Ganz nach dem Motto, passiert ist passiert, macht er nicht draus, nun ist es, wie es ist. Ich glaube, in dieser Geschichte geht es weniger darum, was irgendwann einmal ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte passiert ist, sondern es geht vielmehr um dein und mein Verhältnis zu Gott. Und natürlich geht es auch um unser Verhältnis untereinander und zu unserer Schöpfung, zu den Mitgeschöpfen, zu allem, was uns umgibt. Gott hält uns mit dieser Geschichte einen Spiegel vor. Bis zum Sündenfall, so heißt es, war die ganze Schöpfung sehr gut. Und wenn es heißt sehr gut, dann war es mit Sicherheit auch sehr gut. Gott hatte die Menschen wirklich wunderbar als Mann und Frau geschaffen. Sie entsprachen seinem Bild, sie waren ihm gegenüber und Partner. Da gab es keine Defizite und auch keine Unfreiheit. Es bestand keine Notwendigkeit, dass sich der Mensch hätte aus der Bevormundung Gottes befreien müssen. Solche Gedanken kamen den Menschen erst nach dem Gezischel der Schlange. Dabei ist eigentlich nicht so richtig klar, was es mit der Schlange eigentlich, was es da auf sich hat. Sie ist zum einen listig, sie kann gut reden, sie kann gut argumentieren, sie macht sich interessant und das macht sie unheimlich zugleich. Mal ist sie verständnisvoll, dann wieder giftig und sie hat eine scharfe, spitze Zunge. Hat Gott tatsächlich gesagt, ihr dürft von keinem der Bäume im Garten essen? Das wäre ja nun wirklich ganz schön viel verlangt. Natürlich nicht, sagt die Frau und fühlt sich herausgefordert, diese Behauptung klarzustellen. Wir dürfen alle Früchte essen, mit Ausnahme des Baumes in der Mitte des Gartens. Seine Früchte dürfen wir nicht essen. Und sie auch nicht berühren, ergänzt sie noch, damit wir nicht sterben. Hatte Gott wirklich gesagt, die Früchte dürften nicht berührt werden? Da war sie in ihrem Eifer wohl gleich etwas zu weit gegangen. Von Berühren war eigentlich keine Rede gewesen. Es scheint so, als ob die Frau mit dieser kleinen Übertreibung sich selbst zum Schutz ein zusätzliches Gebot, ein zusätzliches Gesetz aufstellen wollte, sozusagen einen extra Zaun um den Baum herum, damit sie ja auch nicht in Versuchung kommt. Und dabei merkt sie nicht, wie sie der Schlange bereits auf den Leim geht. Vielleicht ist Gott ja wirklich ein wenig zu gesetzlich, oder? Die Schlange weiß ganz genau, was Gott gesagt hat. Aber sie lässt diese kleine Unwahrheit stehen. Ihr geht es ja nicht darum, die Wahrheit klarzustellen. Im Gegenteil, sie möchte mit Halbwahrheiten und Behauptungen Gottes Gebot hinterfragen. Das ist die Strategie der Schlange bis heute. Wir kennen das ja. Da wird irgendetwas in den Raum gestellt. Nicht ganz wahr, aber vielleicht auch nicht ganz falsch. Und es wird behauptet, dass die da oben nur mit sich selbst beschäftigt sind, mit dem Erhalt ihrer Macht und dass sie keineswegs bemüht sind, für uns etwas Gutes zu tun. Ihr werdet natürlich nicht sterben, behauptet die Schlange. Das ist interessant. Gott hatte gesagt, vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse sollst du nicht essen, denn an dem Tag, an dem du davon isst, wirst du sterben. Ich vermute, dass Gott mit Sterben nicht den leiblichen Tod gemeint hat, sondern vielmehr den geistlichen. Denn sonst hätte die Schlange ja recht behalten. Die Menschen sind tatsächlich nicht an dem Tag ihres Ungehorsams gestorben, aber geistlich gestorben sind sie auf jeden Fall. Am Anfang hatte die Schlange noch ernsthafte Anteilnahme geheuchelt, aber jetzt lässt sie diese Maske fallen. Sie behauptet, Gott besser zu kennen als die Menschen in ihrem gläubigen Gehorsam. Sie unterstellt Gott, dass er mit seinem Gesetz gar nicht das Wohl der Menschen im Blick hat. Gott meint es nicht so gut, wie du dir so denkst. Seine Gebote engen dich ein. Sie machen dich unfrei. Solche Gedanken kommen dir vielleicht bekannt vor. Und so schafft es die Schlange, dass die Frau aus ihrem Gehorsam Gott gegenüber heraustritt, um das Gebot sozusagen von einem neutralen Ort aus zu beurteilen. Das ist ja der uralte Wahn des Menschen, dass er denkt, alles selbst überblicken und einschätzen zu können. Einschätzen zu können, was gut und richtig ist. Und wir sehen es immer wieder, wie er damit schief liegt. Nein, Gott verbietet uns nicht das Nachdenken über sein Gebot, im Gegenteil. Im Psalm 1 lesen wir, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Also nicht das Nachsinnen und auch nicht das Infragestellen ist das Problem, sondern der Standpunkt. Erhebe ich mich über Gott, weil ich meine, es besser zu wissen? Oder frage ich, Herr, wie hast du das gemeint? Kannst du mir das bitte erklären? Es gibt keinen neutralen Ort, um über Gottes Wort zu urteilen. Dietrich Bonhoeffer schreibt in seinem Buch Schöpfung und Fall, dort, wo der Mensch aber mit der Waffe eines Prinzips, einer Gottesidee, gegen das konkrete Gotteswort angeht, dort ist er der Herr Gottes geworden. Und genau das ist ja gerade das Verlockende an der Rede der Schlange. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Dabei ist mit Sein wie Gott wahrscheinlich nicht Gott selbst gemeint. Ich denke, so vermessen ist der Mensch dann meistens doch nicht. Aber göttlich sein, etwas Besonderes, besser als die anderen, das ist doch ein erstrebenswertes Ziel. Und klug sein, besser Bescheid wissen als das normale Volk, eben Wissen um Gut und Böse. In einem Bibelkommentar habe ich gelesen, dass Gut und Böse dabei nicht moralisch zu verstehen ist. Es war wohl eine übliche Redewendung für herausgehobenes Wissen. Ein Wissen, das die Allgemeinheit nicht hat. Solches Wissen um Geheimnisse, um Verschwörungen und mystische Zusammenhänge ist ja auch heute sehr interessant. Die Frau schweigt zu der Behauptung der Schlange, dass sie nicht sterben werden, wenn sie von der Frucht essen. Und nun beginnt die Frucht auf einmal interessant zu werden. Sie ist gut zu essen, schön anzusehen und begehrenswert, weil sie klug macht. Dabei fordert die Schlange ja gar nicht zum Pflücken auf. Diese Entscheidung trifft die Frau ganz alleine. Ja, sie weiß es jetzt besser. Gottes Gebot kann nicht richtig sein. Es engt nur ein. Es ist rückschrittlich und steht ihrer Persönlichkeitsentwicklung im Weg. Aber was ist eigentlich mit Adam? Ist der überhaupt da? Kriegt der mit, was sich da entwickelt? Im Vers 6 lesen wir, Und die Frau nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Adam war also auch dabei und der hat sich ziemlich passiv und ich meine auch ziemlich verantwortungslos verhalten. Warum sagt er nichts? Hat er keine eigene Meinung? Meine Frau hat mir nach dem Lesen der Predigt die Frage mit auf den Weg gegeben, wie das denn heute ist. Sind wir Männer nicht manchmal genauso passiv wie Adam damals? Oder stellen wir uns schützend vor unsere Frauen und verteidigen sie? Ja, es wäre unfair, die Schuld an der ganzen Misere der Frau anzulasten. Sie wurde offensichtlich an einem schwachen Punkt erwischt. Und Adam hätte wahrscheinlich genauso viele schwache Punkte gehabt, wo die Schlange hätte angreifen können. Ja, Adam hätte ihr beistehen müssen. Stattdessen hat man den Eindruck, scheint ihm das völlig egal zu sein. Man hört ja manchmal, die Geschichte vom Sündenfall sei eine Erzählung über die Entwicklung des Menschen hin zu mehr Eigenständigkeit und Fortschritt. So als wäre der Mensch nach Gottes Schöpfung naiv und unselbstständig gewesen. Aber sollte das Gottes Wunschvorstellung vom Menschen sein? Naiv und unselbstständig? Das kann ich mir nicht vorstellen. Gott hat uns als sein Abbild und Gegenüber in Liebe geschaffen und nicht als dumme Untertanen. Ich glaube, so etwas will uns diese Geschichte gerade nicht erzählen, sondern sie will zeigen, warum der Mensch so ist, wie er ist. Warum er lieber Verschwörungstheorien und mystischen Erzählungen Glauben schenkt, als dem Wort des lebendigen Gottes. Die Schlange hatte eben nicht recht mit ihrer Behauptung, der Mensch könne sich über Gott erheben, ohne zu sterben. Das merken die beiden sehr schnell. Der angebliche Gewinn an Weisheit erweist sich augenblicklich als Erkenntnis der eigenen Nacktheit. Nicht göttlich sind sie geworden, sondern gestört. Ihr Wesen hat sich verändert. Dabei ist das Nacktsein wohl eher als Gleichnis zu verstehen. Sie erkennen ihre Unvollkommenheit, ihre Schuld und schämen sich dafür. Aber nun gibt es kein Zurück mehr. Und so will diese Geschichte auch darauf hinweisen, dass Rebellion gegen Gott nicht folgenlos bleibt. Es gelingt den Menschen nicht mehr, sich so anzunehmen, wie sie sind. Die Gemeinschaft miteinander und das Verhältnis zu Gott sind gestört. Nun könnte man ja denken, die gemeinsam begangene Sünde würde dazu führen, dass sich die Menschen gegenseitig vergeben und Gott um Vergebung bitten. Aber ganz im Gegenteil. Einer schiebt die Schuld auf den anderen und am Ende soll auch Gott dafür verantwortlich sein. Die Frau, die du Gott mir als Partnerin an die Seite gestellt hast, die gab mir von dem Baum. Von Erkenntnis der eigenen Schuld keine Spur. Bei all den Auswirkungen des Sündenfalls, die dann aufgezählt werden, finde ich zwei Dinge bemerkenswert. Das erste ist die Feindschaft zwischen der Schlange und der Frau. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse beißen. Vielleicht war dieser Fluch ja ursprünglich tatsächlich auf das meist feindschaftliche Verhältnis zwischen Menschen und Schlangen bezogen. Oder ganz allgemein auf das gestörte Verhältnis zur ganzen Schöpfung. Aber schon die ersten Christen haben diese Aussage prophetisch auf Jesus und die christliche Gemeinde gedeutet. So wird in der Offenbarung des Johannes im 12. Kapitel beschrieben, wie der Drache, die alte Schlange, gegen die Frau und ihren Sohn kämpft. Und wie die Schlange Krieg führt gegen ihre ganze Nachkommenschaft, gegen alle, die Gottes Gebote halten und Jesu Zeugen sind. Hier darf Johannes einen prophetischen Blick auf die geistlichen Zusammenhänge zwischen dem Sündenfall und der Gemeinde Jesu werfen. Und das zweite Bemerkenswerte ist das gestörte Verhältnis zwischen Mann und Frau. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Mit dieser Feststellung hatte Gott die Frau aus der Rippe bzw. aus der Seite des Menschen gemacht. Das heißt, die Frau ist von der Schöpfung her dem Mann nicht untergeordnet, sondern gleichgestellt. Die beiden gehören gleichberechtigt zusammen. Sie sind zwar unterschiedlich gemacht, mit unterschiedlichen Begabungen, aber sie sollen sich ergänzen, einer für den anderen da sein. Der Mann hat keine Macht über seine Frau und die Frau bestimmt nicht eigenmächtig, wo es lang geht. Jesus bringt es auf den Punkt, wenn er sagt, dass ein Mann Vater und Mutter verlassen wird, um mit seiner Frau ein Fleisch zu sein, eine Einheit. So hat uns Gott geschaffen und füreinander bestimmt. Aber nun sagt Gott zur Frau in Vers 16, du wirst dich nach deinem Mann sehnen, doch er wird über dich herrschen. Das ist mit Sicherheit kein gottgewollter Auftrag, die Frauen klein zu machen und über sie herzuziehen. Sondern Gott sieht, wie es sich entwickeln wird zwischen den Geschlechtern, als Resultat unseres Ungehorsams. Aber es entspricht auf gar keinen Fall seinem Schöpfungsgedanken. Das heißt, Gottlosigkeit und Ungehorsam der Menschen führen dazu, dass sich Mann und Frau häufig das Leben schwer machen. Über Jahrtausende hinweg hatten Frauen in vielen Kulturen nicht viel zu sagen. Ganz deutlich sehen wir das heute immer noch im Islam. Der Mann meint, das Recht zu haben, über seine Frau zu herrschen. Und wie die Frau das findet, kennen wir sicherlich auch. Dabei sehnt sie sich vor allem nach Zuneigung und Angenommensein. Und der Mann, fühlt er sich nicht auch zu seiner Frau hingezogen? Das Paradies ist verloren, aber Gott findet sich damit nicht ab. Zum Glück. Er ruft uns zu, Mensch, Adam, und natürlich ist damit auch die Eva gemeint. Wo seid ihr? Hör auf, dich vor Gott zu verstecken. Kehr um, lass dich von ihm finden. Gott liebt uns trotzdem. Und das ist das Wunderbare an dieser Geschichte. Kaum, dass sie ungehorsam waren, kümmert er sich darum, dass ihre Nacktheit bedeckt wird. Er macht ihnen Kleidung aus Tierfellen. Das Leben ist schwerer geworden und unsicherer, aber Gott geht mit. Manche Herausforderungen sind kaum zu ertragen, aber Gott trägt mit. Unsere Schuld möchte uns manchmal erdrücken, aber Gott sagt, gib her, wir werfen das alles auf Jesus am Kreuz. Jesus ist die Antwort Gottes auf dieses ganze Elend. Siehe, ich mache alles neu, sagt Gott in unserer diesjährigen Jahreslosung, Offenbarung 21, Vers 5. In Jesus hat er damit angefangen. Er hat es bereits vollbracht und er tut es auch heute. Er hat der Schlange den Kopf zertreten, auch wenn sie ihm dabei in die Ferse gebissen hat. Die Macht des Bösen ist gebrochen. Jesus hat am Kreuz den Sieg errungen. Ja, nun frage ich mich, was bedeutet das für uns, die wir hier sitzen? Ich muss mich vor Gott nicht mehr verstecken, weil er mich liebt und weil er mich sowieso kennt. Ich darf mein ganzes Unvermögen, meine Schuld, alles, was mich belastet, zu ihm bringen, weil Jesus schon alles geklärt hat. Er hat meine Krankheit getragen, dieses gestörte Verhältnis zu Gott und auch das gestörte Verhältnis zu meinem Partner, zu meiner Partnerin, zu Mitmenschen und unserer Umwelt. Siehe, ich mache alles neu, spricht Gott. Und einen Vers weiter, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Das ist doch wirklich eine Einladung, die wir annehmen sollten. Gott tut das Neue nicht erst in ferner Zukunft, sondern heute, hier und jetzt. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alles, was wir uns vorstellen können, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Nun noch ein paar Nachrichten. Der Spruch für diese Woche, er steht im ersten Brief des Johannes im dritten Kapitel. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Das Dankopfer heute sammeln wir für unsere eigene Gemeinde. Wir laden herzlich ein um 11 Uhr zum Kindergottesdienst und zur Lämmergruppe. Morgen am Montag ist wieder Christenlehre planmäßig nach den Winterferien. 17 bis 18 Uhr ist die Gemeindebibliothek offen und 18 Uhr ist junge Gemeinde in der Hintertür. Am Mittwoch wird auch wieder der Konfirmandenunterricht planmäßig sein und unsere Jungschar trifft sich 16.30 Uhr in der Hintertür. Am Donnerstag ist Singkreis 16 Uhr und Kinder- und Jugendchor 17 Uhr im Pfarrsaal. Am kommenden Sonntag, dem 1. März, Reminiscerie, einer dieser berühmten Namen, findet 9.30 Uhr Gottesdienst statt, 11 Uhr Kindergottesdienst. Und um 14 Uhr findet ein Gottesdienst zur Einführung des neuen Superintendenten Markus Püher in der St. Nikolaikirche in Aue statt. Um 19.30 Uhr lädt die landeskirchliche Gemeinschaft, also nächste Woche am Sonntag, 19.30 Uhr zum Start der Bibeltage im Gemeinschaftshaus ein. Da liegen auch hier im Mittelgang und auch hinten diese Flyer aus. Wer also gern mehr wissen will, am Sonntag, am Montag und am Dienstag, also drei Tage finden diese Tage statt, nehmt euch solche Flyer mit, lasst euch einladen und im Gemeinschaftshaus. Und nun wollen wir auch teilhaben an den traurigen Nachrichten aus unserer Gemeinde. Lasst uns dazu aufstehen. Verstorben ist Frau Helga Else Unger, geborene Ipsch, im Alter von 81 Jahren. Sie wurde am vergangenen Donnerstag auf unserem Friedhof christlich beerdigt. Wir wollen beten. Du, unser himmlischer Vater, wir danken dir, dass du mit uns nicht deinen Weg an den Gräbern enden lässt, sondern Herr, dass du uns Hoffnung geschenkt hast, auch wenn wir diese Hoffnung nicht verdient haben, sondern du bist uns mit deiner Liebe begegnet durch deinen Sohn Jesus Christus. Er hat die Teilung, die von Anfang an dieser Welt uns getrennt hat von dir, er hat die Brücke zu dir geschlagen. Wir dürfen hinübergehen. Wir dürfen vertrauen, Herr, dass du mit uns ja in der Ewigkeit weiterleben willst. Und Herr, in diesem Vertrauen haben wir auch unsere Schwester, die Helga, hinausgetragen auf den Gottesacker. Herr, dass du dich erbarmst und sie in deine Ewigkeit aufnimmst. Dir sei Lob und Preis und Dank. Amen. Vielen Dank. Nehmen Sie wieder Platz. Wir wollen nun beim nächsten Lied die Gaben einsammeln.
Herr, unser Gott, wir bringen dir diese Gaben, die wir jetzt zusammenlegen konnten, und bitten dich, dass du sie segnest zum Bau deiner Gemeinde hier bei uns in Sosa. Danke, Herr, dass du uns selbst immer wieder so reich beschenkst, dass wir von all dem, was du uns gibst, wieder abgeben können. Und Herr, danke, dass du für uns sorgst, auch was unsere Gemeinde hier angeht. Bei allen Fragen, die da sind, wie es weitergehen wird, du, Herr, bist da und du sorgst für uns. Dafür preisen wir dich. Amen. Und nun lasst uns gemeinsam Fürbitte halten. Dazu schlagt mal bitte im Gesangbuch die Nummer 178.10 auf. Das ist ein Gebetsruf, den wir zwischendrin, zwischen den einzelnen Fürbitten singen wollen, mit unserem Chor als Verstärkung. Und zum Schluss, nach den Fürbitten, singen wir als Vater unser das Lied 188. Lasst uns beten. Lieber Vater, du hast uns Menschen und deine ganze Schöpfung, alle Tiere und Pflanzen so wunderbar gemacht, dass wir nur staunen können. Und du hast dir von Anfang an gedacht, mit uns Gemeinschaft zu haben. Auch wenn du für uns nicht sichtbar bist, dürfen wir dich suchen, mit dir reden und deine Nähe auf ganz unterschiedliche Weise erfahren. Aber wir haben uns so oft gegen dich und deine guten Gebote entschieden und sind von deinem Weg abgewichen. Vergib uns bitte und hilf uns, auf deine Gnade zu vertrauen. Wir rufen zu dir.
Erbarme dich, Christus, erbarme dich, Herr, erbarme dich.
Vater, wir bitten dich für die Jugendlichen, die bei der Konfirmationszeit krank geworden sind, sodass die ganze Rüstzeit vorzeitig abgebrochen werden musste. Du bist ein Gott, der Heilung gibt. Darauf vertrauen wir. Steh ihnen bei und schenke rasche Genesung. Wir rufen zu dir,
Herr, erbarme dich, Christus, erbarme dich, Herr, erbarme dich.
Herr, bitte erbarme dich über alle, die im Streit leben, die nicht wissen, wie sie da wieder rauskommen können oder keine Kraft dazu finden. Gib Mut zur Vergebung und gute Gedanken und versöhnende Worte, denn du bist ein Gott des Friedens. Wir rufen zu dir,
Herr, erbarme dich, Christus, erbarme dich, Herr, erbarme dich.
Schenke auch Wege zum Frieden in der Ukraine, dass der Hass überwunden werden kann, dass die ständigen Luftangriffe aufhören, dass bei den Verhandlungen ein für beide Seiten akzeptabler Kompromiss gefunden wird. Steh vor allem der notleidenden Bevölkerung in der Ukraine bei. Wir rufen zu dir,
Herr, erbarme dich, Christus, erbarme dich, Herr, erbarme dich.
Und nun lass uns gemeinsam das Lied 188 singen.
Geheiligt werde dein Name, dein Reich. Thank you.
Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, wir bitten dich, dass du uns nahe bist, dass du uns segnest und behütest, dass du uns begleitest auf allen Wegen, dass du uns Hoffnung und Zuversicht schenkst. So segne uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.